Man hat ja oft so dieses Gefühl, es gibt nichts anderes. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, in meiner Bankzeit, ich hatte so diese Idee in meinem Kopf, ich bin ein absoluter Fachtrottel, unter Anführungsstrichen. Ich habe 20 Jahre lang in der Bank gearbeitet, ich habe da studiert, ich kann ja gar nichts anderes als das. Und das würde ich auch gern so deinen Hörern mitgeben. Man darf sich nicht immer alles glauben, was man denkt, ja, weil wir.
Baba Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, um oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baba Hamsterrad, Servus Berufung. Und heute habe ich wieder einen sehr, sehr lieben Gast. Bettina Kuschei ist hier bei mir im Studio. Vielen Dank, liebe Bettina, dass du gekommen bist.
Danke für deine Einladung, Claudia.
Sehr, sehr gerne. Bettina, magst du uns ein paar Eckpfeiler sagen von deinem Leben quasi, jetzt aber nur so mal so Grund, wo kommst du her, was machst du im Groben?
ja, sehr gerne, Claudia. Also kommen durch geografisch aus Wien, bin mittlerweile Wahlniederösterreicherin und habe die Hälfte meines Lebens in der Bankbranche verbracht und bin seit mittlerweile 3 Jahren jetzt selbstständig und bin als Unternehmensberaterin, Generationencoach unterwegs und begleite Menschen bei Konflikten. Genau.
Genau, das sind ja einige ganz spannende Themen. Und wir fangen wie immer mit der ersten Frage an. Bettina, kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Das ist total spannend, weil ich wusste nicht, was ich werden wollte, aber ich wusste, was ich nicht machen wollte. Das war immer ganz präsent. Ich wusste immer, ich möchte nie in eine Bank gehen.
Na, geh, okay, wirklich?
Ja, das war auch so dann im letzten Jahr, im letzten Schuljahr bei der Matura. Alle haben irgendwie schon eine Idee gehabt, gehen sie studieren oder machen sie sonst was. Und für mich war ganz klar, ich gehe nicht studieren und ich werde nie in eine Bank gehen. Ja, 4 Monate nach der Matura bin ich dann in der Bank gelandet. Und okay. Bin dann dort auch tatsächlich 21 Jahre geblieben, also.
Naja, aber kannst du es festmachen, was dich da so in dir gesträubt hat bezüglich Bank?
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Bank bedeutet. Für mich war eine Bankfiliale, wo du am Schalter stehst und das Sparbuch damals noch abstempelst und Geld auszahlst und Geld kassierst. Dass es dahinter auch andere Dinge in einer Bank gibt, war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst.
Ja. Yeah. Also das heißt, so kassieren war so nicht so dein Ding.
Na, generell auch dieses am Schalter stehen. Also ich habe jahrelang während meiner Schulzeit im Gastgewerbe gearbeitet und dort wahnsinnig viel mit Menschen zu tun gehabt und wusste dann nach diesen Jahren, okay, ich möchte einen Job, wo ich jetzt nicht den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe.
Ja, okay, verstehe. Naja, das ist ja auch wichtig zu wissen, was man nicht will. Und was war der Turning Point, dass du dann doch in der Bank gelandet bist?
Der Turning Point waren sicher meine Eltern, weil die gesagt haben, dann so im späten August, also entweder inskribierst du jetzt auf der Uni oder du suchst dir einen Job. Ich habe dann tatsächlich auf der Uni inskribiert. Das war aber auch das einzige Mal, dass ich auf der Uni war zum Inskribieren. Und habe dann angefangen, mich zu bewerben und habe dann wirklich viele Bewerbungen geschrieben, relativ viele Absagen bekommen. Habe es irgendwie dort probiert, wo es alle anderen probiert haben aus meiner Klasse, halt so in Anwaltskanzleien etc. Spannend war ja, ich meine, das ist ja schon ein paar Jährchen her, dass ich maturiert habe. Und damals war es tatsächlich noch so, die Burschen sind eigentlich fast alle studieren gegangen oder halt zum Bundesheer. Und die Mädels haben sich in so klassischen Berufen beworben. Anwaltskanzlei, Sekretariat etc. Und ich habe es dort auch probiert. Und hat aber nicht funktioniert. Und ich bin dann damals Personalvermittlungsfirma eigentlich in die Bank gekommen. Also ich habe mich bei dieser Personalvermittlungsfirma beworben und die haben mir dann einige Jobs halt gezeigt, die offen wären. Und sie durften damals aber nie dazu sagen, wer der Kunde halt quasi ist. Nur die Branche. Und sie haben mir damals dann gesagt, Finanzbranche. Und auch da habe ich noch nicht geschnallt, okay, das könnte die Bank sein. Und ja, so bin ich dann damals in die Bank gekommen. Und es war aber ein riesengroßes Projekt, in dem ich gelandet bin. Es war damals die Fusion von zwei der größten Banken in Wien. Und es war nicht in der Filiale, sondern es war im Hintergrund, also in der Zentrale. Und ich war sehr überrascht, weil mir die Tätigkeit eigentlich totalen Spaß gemacht hat.
Was war so deine Tätigkeit?
Ich habe damals begonnen im Treasury Backoffice. Also es war die erste Abteilung, die zusammengelegt worden ist. Im Treasury hast du ja wenig Kontakt zu Privatkunden, sondern das ist ja mehr so das Geschäft zwischen Banken, das gemacht wird, oder halt mit Großkunden, großen Firmen etc. Und ja, für mich war das damals total spannend. Es war auch, wenn ich so zurückdenke, die schönste Arbeitszeit, die ich hatte. Wir waren ein Riesengroßraumbüro, also weit entfernt von dem, was heute als Großraumbüro bezeichnet wird. Zu Spitzenzeiten waren wir an die 120 Menschen in einem Büro. Und nachdem das damals so eine riesige Fusion war, hatten wir total viel Leihpersonal und nicht nur Leihpersonal aus Österreich, sondern auch internationales Leihpersonal. Und es war irgendwie immer so ein Kommen und Gehen und es war, ja, obwohl wir extrem viel zu tun hatten, wirklich viel zu tun hatten, war immer eine gute Stimmung und es ist immer der Schmäh gerennt. Und ich glaube, das war das, was mir dort persönlich einfach auch so getaugt hat. Ja.
Wenn du so lange in der Bank geblieben bist, dann hast du ja sicher also auch diese ganzen Entwicklungen mitbekommen mit diesen Bankenfusionen, mit den, dass die Filialen immer weniger werden, dass die Digitalisierung zugenommen hat und so. Wie hast du das erlebt aus deiner internen Sicht?
Es war eine spannende Zeit, vor allem die Zeit der Fusionen. Ich habe einige mitgemacht. Ich war in einigen Häusern tätig, die zusammengelegt wurden, die es heute gar nicht mehr gibt. Und das war immer wieder sehr spannend. Dass die Filialen immer weniger werden, war klar. Also jedes Unternehmen schaut heutzutage, wie es einsparen kann, und Personalkosten sind halt mal hohe Kosten, das weiß eh jeder. Wenn man die sparen kann, ist natürlich jedes Unternehmen froh. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, was ich davon halte, aus nicht wirtschaftlicher Sicht, muss ich sagen, ist es natürlich Wahnsinn, weil die Menschen immer mehr dahin getrieben werden, alles digital zu machen. Das mag für jüngere Generationen spielend einfach sein. Wenn ich aber jetzt denke an die ältere Generation, die nicht damit aufgewachsen ist und die gerne das Geld noch im Sparbuch gehabt hat und gerne noch Kontakt zum Bankberater gehabt hat, dann finde ich natürlich, ist es ein Wahnsinn in diesen Menschen gegenüber.
Das stimmt. Also so, dass man seinen Bankberater persönlich gekannt hat, gell? Und dass da einer jahrelang für einen zuständig war allein schon, ne? Das hat sich wirklich sehr aufgehört.
Das gibt es überhaupt nicht mehr. Ich brauche nur daran denken, wie ich für meine Firma jetzt ein Bankkonto eröffnet habe. Also ich bin so der Mensch, ich gehe normalerweise nicht in die Bank, ich mache alles online, weil ja, ist halt einfacher. Als ich mein Firmenkonto eröffnen musste, oder wollte, musste ich natürlich in eine Bankfiliale gehen und erstens einmal da zu sortieren, welche Bank ist gut, mit wem sprichst du und so weiter, war schon echt herausfordernd. Und als ich mich dann letztendlich für eine Bank entschieden habe, und das ist jetzt bei mir gerade mal 3 Jahre her, habe ich einen Berater kennengelernt, der hat sich vorgestellt und den habe ich danach nie wieder gesehen, habe aber mittlerweile schon von 4 anderen E-Mails bekommen. Also in 3 Jahren der 5. Bankberater. Und Geld ist halt doch etwas Heiliges und da braucht man als Mensch, glaube ich, schon eine Verbindung zum Gegenüber, ja. Und ich werde jetzt werde ich einmal im Jahr von meinem dann aktuellen Bankberater angerufen, was ich denn mit meinem Geld am Konto machen möchte und ob ob ich irgendwie investieren möchte oder sonst irgendwas. Und ich denke mir jedes Mal, warum soll ich das dir erzählen? Ich kenne dich gar nicht. Ja.
Ja.
Also auch ich merke, dass es für mich schwierig ist, so ganz ohne Beziehung zu einem Berater, ja.
Wobei ich finde, solange einem ein Bankberater noch anruft oder anschreibt oder so, ist noch was anderes als bei meiner Bank, wo ich regelmäßig das Kundencenter mit einer Umfrage belästigt, ja. Also
okay.
Da gibt es dann überhaupt niemanden mehr, der so persönlich für dich zuständig ist, ja. Das finde ich auch extrem strange. Also, ja. Na gut, also ich nehme an, also in 21 Jahren hast du dich in der Bank auch so ein bisschen von deinen Aufgaben oder auch von deinen Positionen her verändert. Kannst du das mal kurz zusammenfassen?
Ja, angefangen habe ich natürlich als einfache Mitarbeiterin, also unter Anführungsstrichen einfache Mitarbeiterin, und relativ schnell war mir klar, das ist zwar fein, aber ich will doch ein bisschen mehr, und habe dann innerhalb dieser Bank gewechselt in ein anderes Team, habe dann dort ein bisschen Verantwortung dazu bekommen, habe aber dann nach ein paar Jahren in der Bank festgestellt, okay, Großbank, alles super, aber Großbank bist eine Nummer und du kannst noch so viel arbeiten, du wirst halt ewig eine Nummer bleiben, und wenn du wirklich was erreichen möchtest, musst gehen. Das war einfach damals so. Und habe dann gewechselt in eine kleine Spezialbank, habe dann dort relativ schnell mehr Verantwortung dazu bekommen. Diese Bank wurde dann aber fusioniert, bevor die mir versprochene Stelle frei geworden ist. Und ich habe dann kurzzeitig in eine andere Branche gewechselt und habe aber von der Tätigkeit in der anderen Branche das Gleiche gemacht. Also war dann einfach dort auch im Treasury und habe aber dort schnell gemerkt, das ist mir zu langweilig. Also Treasury in einer Bank oder Treasury in einem Großunternehmen, das ist wie Tag und Nacht. In einer Bank hast du einfach den ganzen Tag wirklich was zu tun, und in einem Großunternehmen machst du deine ein, zwei Geschäfte in der Woche und Geschichte erledigt. Und das war mir persönlich zu langweilig. Ich mag nicht 8 Stunden wo sitzen und die Zeit vergeht einfach nicht, weil nichts zu tun ist. Und bin dann wieder von einer ehemaligen Kollegin in die Bank zurückgeholt worden, war dann eine Zeit lang Treasury-Händlerin und nicht mehr im Backoffice. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht meins, wenn mich jemand anruft und sagt, er will jetzt 200 Millionen für 3 Tage irgendwie veranlagen oder was auch immer. Das hat man meinen Puls jedes Mal so in die Höhe getrieben. Das war dann das komplette Gegenteil zu dem, was ich davor an Langeweile hatte. Und bin dann ein paar Jahre lang, hat es mich so ein bisschen hin und her getrieben in den verschiedensten Unternehmen, und letztendlich bin ich dann wieder in einer kleinen Spezialbank gelandet und habe dann dort relativ schnell nach Beginn, also ich habe begonnen als Mitarbeiterin und habe dann aber nach ein paar Monaten schon die stellvertretende Leitung übernommen und ein Jahr nach Einstieg dann die volle Leitung des Teams. Und ja, dort bin ich dann bis zum Ende meiner Bankkarriere geblieben in dieser Spezialbank. Und natürlich auf dem Weg in diesen 20 Jahren wahnsinnig viel miterlebt, wenn man sich so die Zeit anschaut. Das war erstens mal die Bankenkrise, war in der Zeit, in der ich in der Bank gearbeitet habe, also die weltweite Finanzmarktkrise. Das war eine äußerst herausfordernde Zeit. Ich habe studiert dazwischen, ein Studium, das mir, wenn mir das jemand mit 18 gesagt hätte, dass ich das jemals studieren würde, hätte ich demjenigen einen Vogel gezeigt, weil ich wollte ja nicht in die Bank. Und dann studiere ich auch noch Bank und Finanzwirtschaft. Also,
okay.
Ja, aber so spielt das Leben halt manchmal. Man hat oft eine Idee oder einen Plan, wo es hingehen soll, und das Leben denkt sich, Edge, ich habe aber was anderes mit dir vor.
Aber dieses Studium, hast du dann schon aus freien Stücken gemacht, oder war das Voraussetzung für irgendwas?
Nein, es war keine Voraussetzung, aber mir ist relativ schnell klar geworden, dass du in der Bank einfach nichts wirst mit Matura. Also da musst du schon einen sehr langen Atem haben. War vielleicht auch vor 20 Jahren noch ein bisschen einfacher, mit nur Matura unter Anführungsstrichen in eine höhere Position zu kommen, aber das Studium war sicher ein Abkürzer. Und was mir immer wieder bei Vorstellungsgesprächen gesagt wurde, ist, dass man schon sieht, wenn jemand neben einem, und ich hatte keinen 40-Stunden-Job, also gerade in der ersten Bank, in der ich tätig war, wo die große Fusion war, da hatten wir 60, 70 Stunden Wochen, weil das musste einfach durchgezogen werden, diese Fusion. Und mir wurde dann schon oft gesagt, dass man sieht, wenn jemand in so einer Branche tätig ist und dann noch berufsbegleitend studiert, dass so jemand Biss hat und dass so jemand weiterkommen möchte. Also das war schon in vielen Bewerbungsgesprächen so das, was herausgestrichen worden ist. So, wir sehen, sie sind belastbar, wir sehen, sie haben den Willen. Ja.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ne? Du hast bestimmt berufsbegleitend studiert und hast du damals schon deine Kinder gehabt? Nein, noch nicht, oder?
Nein, ich hatte noch keine Kinder, aber ich hatte meinen Mann damals auch schon.
Ja.
Und es war eine harte Zeit, weil Bank und Finanzwirtschaft, also wenn ich mir heute so die berufsbegleitenden Studien anschaue, dann sind das oft so 2-3 Abende unter der Woche, wo du auf der Uni sitzt. Bei mir war das tatsächlich damals so 4 Tage unter der Woche plus jeden Samstag. Also ja. Es waren echt, und ich habe, wie lange hat es gedauert? Ich glaube, es waren 8 Semester oder 9 Semester? 9 Semester waren es. Also es war 4,5 Jahre kaum Privatleben. Und ich glaube, jeder, der mal berufsbegleitend was gemacht hat, kennt das. Wenn du drinnen steckst, findest das gar nicht so schlimm. An einem Tag, wo du fertig bist, denkst du, wie habe ich das eigentlich durchdruckt die ganze Zeit? Ja.
Also was mache ich mit der Zeit jetzt, oder?
Ja, was mache ich mit der Zeit? Ich habe auf einmal wieder jeden Samstag frei. Um Gottes Willen, was tue ich damit? Also rückblickend betrachtet, ein Wahnsinn. Ja. Also wie ich das geschafft habe, keine Ahnung.
Da sieht man halt mal, was Motivation alles so leisten kann. Ne?
Absolut.
Ja, aber man übersieht dann oft halt auch manchmal die eigenen Grenzen, ne?
Das ja, das stimmt schon. Wobei in der Zeit, es ist gegangen. Ich habe lustigerweise in meinem Studium nie den Anspruch gehabt, dass ich super sein muss. Ja. Also ich habe mein Studium bestanden und ich habe für mich das mitgenommen, was für mich wichtig war. Und es waren viele Dinge für mich in diesem Studium nicht wichtig, sage ich auch ganz ehrlich dazu. Aber ja, ich bin sicher über meine Grenzen gegangen. Rückwirkend betrachtet, ganz sicher.
Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen mit dem, aus irgendeinem Grund beschlossen, von der Bank wegzugehen? Was war das?
Lass es mich umformulieren. Es wurde für mich beschlossen,
dass ich aus der
Bank weggehe.
Okay.
Also, es war in der letzten Bank, in der ich tätig war, das war für mich ich hasse zwar dieses Wort, weil es im Moment überall jeder verwendet, aber es war wirklich ein toxisches Umfeld. Also heute würde man das ein toxisches Umfeld nennen. Und ich war trotz allem in dieser Bank 10 Jahre noch.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, ich habe am Tag, wie ich dort mich beworben habe, schon gemerkt, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber die Position war damals nicht schlecht und ja, es war gerade so eine Phase, wo aufgrund der Finanzmarktkrise nicht so viele Jobs am Bankensektor vorhanden waren. Und ich habe mir gedacht, okay, das wird schon. Tatsächlich war es so, dass ich mich dort 10 Jahre lang durchgequält habe, also wirklich durchgequält habe und Situationen miterlebt habe, wo ich heute Jahre später sage, warum habe ich das mitgemacht, warum bin ich nicht von selbst gegangen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Bankenbranche war zu der Zeit, in der ich dort tätig war, eine Branche, die sehr gut bezahlt war. Und ich habe mein Gehalt tatsächlich die letzten Jahre nicht mal als Gehalt bezeichnet, sondern als Schmerzensgeld, das am Ende des Monats kam.
Ja.
Und genauso hat sich das angefühlt. Und ich habe dann in der Zeit, in der letzten Bank, habe ich dann meinen Sohn bekommen. War dann 2 Jahre in Karenz und ich glaube, viele Mütter kennen dieses Gefühl, dass sich mit der Geburt des Kindes einfach wahnsinnig viel verändert. Prioritäten verändern sich und ja, auch viele Sichtweisen verändern sich. Und ich bin dann nach der Geburt meines Sohnes in Teilzeit zurückgegangen in die Bank, war weiterhin Führungskraft, obwohl ich um meine Position damals streiten musste, dass ich sie wiederbekomme. Und ja, ab dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, das geht sich für mich einfach nicht mehr aus. Aber ich wäre nicht von selbst gegangen, weil das Schmerzensgeld doch so ein hohes war.
Ja.
Und ja, es gab dann personelle und strukturelle Veränderungen in der Bank und ich habe dann eine neue Vorgesetzte bekommen, die ja anfangs eine sehr nette war und dann aber nach kurzer Zeit begonnen hat, ihre Krallen auszufahren. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, gesundheitlich geht es mir einfach nicht mehr gut. Ich war in den vielen Jahren, die ich in der Bank war, nie krank. Ich war, wenn, dann mal am Tag daheim, weil es mir wirklich dreckig gegangen ist. Aber sonst war ich immer da und da hat für mich auf einmal so die Zeit begonnen. Ich bin öfters krank gewesen. Ich habe permanent geschaut, wann kann ich auf Urlaub gehen. Kein Urlaub war mehr erholsam, aber ich habe tatsächlich nicht verstanden, was das alles bedeutet. Also es war für mich so, heute rückwirkend betrachtet und nach all dem, was ich seit meiner Bankerfahrung gemacht habe und mich weiterentwickelt habe, muss ich sagen, ich war damals sehr hochnäsig, was psychische Erkrankungen angeht oder was psychische Belastbarkeit angeht. Es gab in dem Unternehmen einige, die ins Burnout geschlittert sind und ich habe immer gesagt, okay, bitte Burnout, das hast, wenn es sonst nichts hast, ja, also so nach dem Motto, weil das kann da ja keiner nachweisen, wie es da jetzt geht. Also ich möchte mich hiermit in aller Form bei allen entschuldigen, über die ich das jemals gedacht habe. Weil bei mir war es dann tatsächlich auch so. Eines Tages bin ich aufgewacht und habe gewusst, ich kann dort nicht mehr hingehen. Ich habe es geschafft damals also wir wohnen in einem Haus, in einem Einfamilienhaus und ich habe es damals an dem Tag geschafft, vom oberen Stock in den unteren Stock zu gehen, meinem Sohn ein Frühstück zu machen, meinen Sohn noch irgendwie ferngesteuert in den Kindergarten zu bringen, bin nach Hause gekommen und war erledigt. Und das für Monate. Also ich konnte monatelang nicht, ja, meinen Tagesablauf gar nicht mehr bewältigen. Also so diese Routine-Dinge wie Kind in den Kindergarten bringen ging, aber danach war die Energie schon weg und ja, es hat sich halt dann sehr schnell herausgestellt, dass es eben ein Burnout ist und ich hatte damals auch Panikattacken. Also ich hatte damals dann eine Ärztin, die meinte, gehen Sie nach 2 Monaten wieder arbeiten und wir erhöhen einfach die Medikamente, dann passt das schon. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann in diesem Zug gesessen. Also ich wohne ja in Niederösterreich und die Bank war in Wien und ich bin im Zug gesessen und je näher dieser Zug Richtung Westbahnhof gefahren ist, desto schlimmer ist es mir gegangen. Und ich bin damals dann in diese Firma reingegangen und eine Kollegin von mir ist mir am Gang begegnet und hat mich angeschaut und hat gesagt, was tust du da? Und ich so, ja, ich bin jetzt wieder da, ich bin jetzt wieder gesund. Und die hat mich angeschaut und hat gesagt, also du bist alles, aber sicher nicht gesund. Und ich habe mich dann da 3 Tage durchgequält und dann ist es nicht mehr gegangen und dann war ich wieder zu Hause. Und ja, dann hat man relativ schnell die Entscheidung für mich gefällt und hat mich im Krankenstand gekündigt. Und damals war es mir auf gut wienerisch gesagt wurscht. Und nach ein paar Monaten, als es mir dann gesundheitlich besser ging, nach viel Therapiestunden etc., kam dann diese Dankbarkeit. Weil ich glaube, hätten sie mich nicht gekündigt, würde ich wahrscheinlich heute noch immer dort leiden. Einfach aus ganz vielen Gründen. Ich meine, allen voran war sicher ein Grund, der finanzielle Grund. Wir hatten kurz zuvor ausgebaut und natürlich alles abgestimmt auf zwei Gutverdiener und dann auf einmal fällt das weg. Aber für mich war das wirklich ein Befreiungsschlag und ich kann mich noch erinnern, man hat mich ja nicht angerufen und mir gesagt, man kündigt mich, sondern ich habe ja ein formloses Mail von meiner damals Vorgesetzten bekommen, ich möge mich mit der Personalabteilung in Verbindung setzen. Das habe ich dann noch gemacht und ich kann mich noch so gut an dieses Gefühl erinnern, als die ausgesprochen haben, wir trennen uns von ihnen. Ich weiß noch, dass das für mich so war, so wie wenn ich das erste Mal seit Monaten wieder richtig atmen hätte können. Ich war wirklich erleichtert. Ja, das war meine Zeit in der Bank und ich habe natürlich dann lang gebraucht, das aufzuarbeiten, weil das das Burnout war ein Thema, aber auch diese Situation in der letzten Firma war für mich ein großes Thema und ich habe mich sehr viel mit dieser Dynamik und so dort beschäftigt, die geherrscht hat, ja, und viel mit dem, wie hätte ich anders reagieren können oder wie hätte ich anders agieren können. Und ja, das hat mich letztendlich aber dann genau in die Richtung getrieben, in der ich heute tätig bin.
Du hast ja eben, auch einen Podcast.
Ja, der ist gerade im Winterschlaf.
Der ist gerade im Winterschlaf, aber da gibt es schon einige Folgen dazu. Generationen-Couch, oder?
Ja. Genau, ja.
Und da beschäftigst du dich ja auch mit generell sozusagen mit verschiedenen Generationen, die in der Zusammenarbeit und aus der Sicht auch der Führung.
Genau.
Und insofern war das ja, also da hast du eine gute Plattform für dich gehabt, diese ganzen Dinge auch zu verarbeiten, oder?
Ja, absolut. Also ich merke es auch immer wieder, wenn ich mich auf so Podcast-Folgen vorbereite, dann kommt natürlich ganz viel aus der Vergangenheit hoch. Und ich hatte ja wirklich ein hochspannendes Team zu leiten, weil ich hatte vom Maturanten bis zum kurz vor der Pension stehenden Mitarbeiter wirklich alles in meinem Team vertreten. Und auch heute, wenn ich mit Firmen arbeite oder ich bin ja auch sehr viel in Schulen unterwegs, du findest ja keine Tätigkeit, wo nicht mindestens drei Generationen miteinander zu tun haben. Und es ist schon ein spannendes Thema, weil wir Menschen natürlich komplett unterschiedlich,
unterschiedliche Werte haben.
Funktionieren, unterschiedliche Werte haben. Wir kommunizieren unterschiedlich. Es fällt mir jeden Tag aufs Neue auf, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, dann denke ich mir, was hast du gesagt? Kannst du das jetzt bitte nochmal so formulieren, dass es eine Mitte 40-Jährige auch versteht? Vielen Dank. Ja, und natürlich, wenn man das jetzt ummünzt auf den Arbeitsplatz, wenn dann da verschiedene Generationen miteinander kommunizieren müssen, ist es herausfordernd, ja. Nicht immer negativ herausfordernd, sondern auch natürlich genauso auch positiv herausfordernd. Und das finde ich total spannend. Also das, was mich damals nicht in eine Bankfiliale getrieben hat, nämlich der Kontakt zu Menschen, das hat sich in den letzten 20 Jahren Gott sei Dank stark verändert. Und ich liebe den Kontakt zu Menschen und ich liebe es, mich mit anderen auszutauschen. Und ja, das ist für mich total spannend und sehr bereichernd.
Ja, ja, super. Also So kann sich das verändern, ja. Kommt ja auch darauf an, ne, wo der Fokus ist. Und aber wir haben jetzt so einen wichtigen Punkt übersprungen, nicht? Also quasi, du warst jetzt dann zu Hause, bist genesen schon langsam. Wie bist du dann zu einer Entscheidung gekommen, dass es weitergehen soll? Oder was war da? Hoppla. Wenn die Katze vom Tisch fällt.
Also für mich war immer klar, ich muss wieder irgendwas machen. Also ich bin nicht der Mensch, der zu Hause bleibt und nichts tut. Das habe ich noch nie können. Und für mich war aber auch klar, ich kann nicht mehr zurück in ein Angestelltenverhältnis. Ich kann nicht mehr zurück in eine Bank. Dort würde ich sofort wieder in das gleiche Fahrwasser kommen. Und das geht sich für mich einfach nicht mehr aus. Und ich habe für mich damals beschlossen, also meine Ärztin, die hätte mich ja nur medikamentös behandelt, habe ich gemerkt, okay, das funktioniert für mich nicht. Ich muss irgendwie das Erlebte auch aufarbeiten. Ich muss das für mich bis zu einem gewissen Grad auch abschließen können. Und war dann lange in Therapie. Und in der Therapie bin ich draufgekommen, dass mir das, was die Therapeutin mit mir macht, total taugt. Also dieses Menschen behilflich sein, wenn sie in irgendeiner Spur drinnen sind, aus der sie alleine nicht rauskommen. Und für mich war aber relativ schnell klar, ich möchte nicht mit kranken Menschen arbeiten. Dazu fühle ich mich einfach nicht berufen. Noch dazu war für mich auch klar, ich mache nicht noch ein Studium, ich mache nicht noch eine jahrelange Ausbildung. Das will ich nicht. Ich habe zwar dann schon eine gemacht, aber halt eine andere. Und also für mich war einfach klar, ich möchte Menschen begleiten. Ich möchte aber mit Menschen arbeiten, die gesundheitlich in der Lage dazu sind, dass ich sie begleite. Und habe mich dann eben umgeschaut, okay, was gibt so am Markt für Ausbildungen, was könnte ich machen? Und habe dann die Lebens- und Sozialberaterausbildung gemacht, habe aber schnell gemerkt, okay, das alleine ist es nicht, ich brauche ein bisschen mehr. Habe dann parallel noch eine Trainerausbildung gemacht und Supervision und Burnout-Prävention und wie immer 5 Dinge gleichzeitig, weil das brauche ich offensichtlich, damit ich gut renne. Und bin dann nach diesen ganzen Ausbildungen, ich bin ja dann während den Ausbildungen auch noch ein zweites Mal schwanger geworden, habe dann meine Tochter bekommen in dieser Zeit und habe dann für mich nach den Ausbildungen gemerkt, okay, ich arbeite gern mit Menschen, aber am allerliebsten arbeite ich mit mehreren Menschen gleichzeitig. Also mit Teams und mit Schulklassen und ja, ich mag es einfach gern, wenn viele Menschen da sind, weil es für mich einfach viel mehr Spannung oft hat, als wenn ich mit einem Menschen allein arbeite. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ja, also ich möchte mal sagen, dass was die letzten 3 Jahre in meiner Selbstständigkeit passiert ist, da hat sich ganz viel entwickelt ohne Plan. Also ich weiß nicht, du wirst das selbst wahrscheinlich auch kennen. Man hat so eine Idee, in die man verliebt ist, was man gern machen würde und dann probiert man das und dann funktioniert es vielleicht nicht ganz so und dann orientiert man sich ein bisschen um und dann merkt man, ah, das ist aber cool und da könnte ich ja noch das und das dazu machen und ja, so ist vieles einfach unter Anführungsstrichen wirklich passiert, was ich jetzt heute tue.
Ja, und um das mal auf den Punkt zu bringen, was tust du heute? Und wie hilfst du heute Menschen?
Ich begleite Teams, wenn sie Konflikte haben, wenn sie nicht gut miteinander arbeiten können, wenn die Kommunikation bei ihnen nicht passt. Und das mache ich einerseits in Unternehmen, mache das aber auch in Schulen, weil ich auch durch einen Zufall zu Schulworkshops gekommen bin und das macht mir wahnsinnig Spaß, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Aber da siehst du natürlich auch viele Teams in Schulen. Also du siehst einerseits die Klassen, die ja auch nichts anderes als Teams sind, aber du siehst auch das Lehrerzimmer.
Du arbeitest in Schulen und mit Teams und da bist du eben mit diesem Thema Generationen halt auch wahrscheinlich gut befasst.
Genau, Generationen, aber natürlich Konflikte. Überall, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Konflikte. Und ja, auch das Thema Kommunikation ist mir ein ganz wichtiges. Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Und ich merke, dass das für viele Menschen gerade ein Thema ist. Also wenn man sich, gerade wenn man Social Media hat und ein bisschen so durch Social Media scrollt, dann fragt man sich manchmal, okay, wo sind wir mit unserer Kommunikation gelandet und wie wollen wir tatsächlich miteinander sprechen? Und ja, das merke ich immer auch in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, dass das ein sehr großes Thema ist.
Und ist es nicht auch so die Menge an Kommunikation, die da zu bewältigen ist? Weil wenn ich denke, wie viel über Social Media mal dazu geballert wird, über Newsletter, was weiß ich, alles Mögliche, es ist schon sehr...
Absolut. Absolut. Ich bin auch der Meinung, wir werden heute überfordert eigentlich mit dieser ganzen Kommunikation. Wenn du denkst, früher hast einem entfernten Freund, den du nicht so oft gesehen hast, vielleicht einmal einen Brief geschrieben. Dann hast du Zeit genommen, hast den Brief geschrieben, hast den weggeschickt. Der hat dann 3 Tage darüber nachgedacht, was er da antwortet, hat ihn zurückgeschickt. Also da war diese Kommunikation, die auf einer 4-Blatt passt, hat irgendwie sich verteilt über einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Wochen. Heutzutage, wir sind ja ständig im Austausch, sei es die WhatsApp-Nachricht oder eben über Social Media eine kurze Nachricht. Dauernd kriegen wir irgendwelche E-Mails, so wie du sagst, Newsletter und, und. Und wir werden richtig zugemüllt.
Ja.
Also natürlich, für viele Dinge entscheiden wir uns bewusst, aber wir bekommen auch ganz viel unbewusst mit. Ja? Wenn ich durch Social Media scroll, ist wahrscheinlich von 10 Beiträgen einer, der mich wirklich interessiert. Aber gelesen habe ich 10, damit ich filtern kann, was interessiert mich denn überhaupt. Also diese Menge ist massiv.
Was empfiehlst du in diesen Fällen, wenn es so um Überlastung in der Kommunikation geht?
Ich empfehle immer wieder ganz bewusst das Selektieren, was möchte ich? Welche Art der Kommunikation möchte ich? Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe mich von fast allen Newslettern abgemeldet, weil mich das überfordert. Ich will in der Früh nicht meinen PC aufdrehen und 20 ungelesene E-Mails haben und davon sind 17 Newsletter, die ich nicht lesen kann, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Also einfach sowas zu löschen. Genauso auch, man darf offen sagen, welche Art der Kommunikation man möchte. Möchte ich permanent über WhatsApp irgendwelche Sprachnachrichten oder irgendwelche anderen Nachrichten bekommen? Oder lehne ich für mich WhatsApp als Kommunikationskanal überhaupt ab? Ja? Ist alles legitim. Und auch ich glaube, was ganz wichtig ist und was ich draußen in der Welt so ein bisschen beobachte, die Menschen gehen wieder mehr auf Rückzug. Sie brauchen wieder mehr Zeit für sich. Und diese Zeit für sich darf man dann aber wirklich kommunikationsfrei auch gestalten. Also ich habe das wirklich oft, dass ich einfach das Handy abdrehe, dann bin ich nicht erreichbar. Und auch mal zu meinen Kindern und zu meinem Mann sage, ich brauche jetzt 10 Minuten meine Ruhe. Ich möchte jetzt 10 Minuten bitte einfach nicht angesprochen werden. Und das mag im ersten Moment vielleicht ziemlich harsch klingen, aber das ist für mich nichts anderes als ein Selbstschutz, weil ich für mich merke, okay, jetzt ist es mir zu viel. Mhm. Und da wieder genauer hinzuschauen und ich dieses Gefühl wieder zu entwickeln, wie viel ertrage ich unter Anführungsstrichen und wann ist es genug?
Mhm. Das ist schon etwas, was man auch aus einem Burnout gut mitnehmen kann, gell? So die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu schauen, geht sie das noch aus oder nicht?
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Learning aus meinem Burnout und heute weiß ich es wirklich ganz schnell, wann es für mich zu viel wird und wann ich jetzt die Notbremse ziehen muss, weil es einfach nicht mehr geht. Und das ist natürlich auch ein Vorteil in der Selbstständigkeit. Ich kann heute auch mal sagen, wenn ich merke, es geht mir nicht gut, kann ich heute mal sagen, okay, dann arbeite ich heute mal nicht. Da. Das wäre in einem Angestelltenverhältnis so gar nicht möglich.
Ja. Es ist ja ohnehin so, dass man mit Familie und Haus eh immer arbeitet, oder? Abgesehen davon.
Absolut, ja.
Garten und sowas da. Also es ist ja immer Beschäftigung.
Absolut, ja. Also so, dass ich mal faul herumliege, das passiert selten. Aber das sind ja die Dinge, die haben wir uns selbst ausgesucht. Ja.
Ja.
Also die Kinder und auch Haus und Garten, das ist etwas, was ja Freude bereitet. Natürlich sind die Kinder auch mal so, dass du denkst, bitte, jetzt reicht's aber. Aber durchaus eine Bereicherung. Ja.
Ja. Was würdest du denn jetzt so zusammenfassend empfehlen? Bei diesem, und das ist so witzig, weil ich kenne das auch, dass ich in Firmen eingestiegen bin, wo ich mir schon beim Vorstellungsgespräch gedacht habe, das ist ein komischer Verein, ja. Und mal schauen, ob das besser wird. Aber da war immer diese Hoffnung, mal schauen, ob es besser wird, ja. Aber dann irgendwie auch eine Weile pickenblind bin, ja. Was würdest du empfehlen, wenn jemand so den Eindruck hat, so passt es jetzt nicht mehr. Wie lange soll man sich das anschauen? Kann man da irgendwas testen? Oder was könnte man machen?
Also ein ganz großes Learning ist, das Bauchgefühl drückt nie. Mhm. Wenn der Bauch schreit, das passt nicht, dann passt es einfach nicht.
Mhm.
Und wie lange soll man sich etwas anschauen? Heute, nach meiner Erfahrung, sage ich, ab dem Moment, wo du merkst, es geht für dich nicht, schau dich um nach etwas Neuem. Weil erfahrungsgemäß wird es nicht besser.
Mhm.
Und gerade wenn man in einem Unternehmen tätig ist, wurscht wie groß das jetzt ist, bist du als Person ja nie allein dafür verantwortlich, dass sich etwas ändert. Und du kannst die besten Ambitionen haben, du kannst der größte Optimist sein, dass alles besser wird. Wenn alle anderen nicht mitziehen, wird es nicht besser werden. Und ich glaube, es ist besser in so einem Fall, sich selbst weiterzuentwickeln, nämlich in dem Sinne, geh woanders hin und such woanders dein Glück und werd woanders, vor allem werd woanders fündig. Man hat ja oft so dieses Gefühl, es gibt nichts anderes. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, in meiner Bankzeit, ich hatte so diese Idee in meinem Kopf, ich bin ein absoluter Fachtrottel, unter Anführungsstrichen. Ich habe 20 Jahre lang in der Bank gearbeitet, ich habe das studiert. Ich kann ja gar nichts anderes als das. Und das würde ich auch gern so deinen Hörern mitgeben. Man darf sich nicht immer alles glauben, was man denkt, ja, weil wir haben meistens ganz, ganz viele, jetzt fehlt mir das Wort.
Möglichkeiten?
Danke, Möglichkeiten und viele Talente nämlich auch, ja. Und manches darf man vielleicht erst entdecken.
Ja, das kenne ich auch aus der Beratung, ne? Das sind ja oft so Dinge, die so verschüttet sind, weil sie bisher nicht so gebraucht wurden, die einem aber viel mehr entsprechen.
Aber weißt du, das bringt mich jetzt wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, wo du mich gefragt hast, was ich in der Kindheit werden wollte. Und ich wusste es in der Kindheit tatsächlich nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich in der Oberstufe, als wir dann das Fach Psychologie hatten, dass ich das damals schon total spannend fand. So, wir haben da auch so Beratungssettings eigentlich damals gemacht mit unserer Psychologielehrerin und die hat uns halt gezeigt, wie kann man Menschen behilflich sein und so. Und das fand ich tatsächlich in der Schule schon urspannend. Und eigentlich ist es jetzt, natürlich bin ich keine Psychologin, aber das, was ich tue, kommt dem, was mich damals interessiert hat, noch am nächsten.
Ja, ja. Das ist schon.
Das war lang spannend, verborgen.
Ja?
Ja, es ist spannend und das war lang verborgen.
Ja. Ist bei mir auch ganz ähnlich. Also ich habe ja, ich habe eine fixe Idee gehabt, was ich machen will, war aber so wie du sagst, auch ganz, ganz schwer angetan von dem Fach Psychologie. Ja. Aber ich habe mir gesagt, ja, das ist jetzt nicht mein Plan, ja. Ist zwar nett, aber ist jetzt nicht mein Plan, ja. So ist das und so schließt sich der Kreis manchmal, ne?
Ja, absolut.
Ja, super.
Und trotz allem muss ich sagen, ich möchte ja all das, was ich in den ersten 20 Berufsjahren erlebt habe, überhaupt nicht missen, weil hätte ich das alles nicht erlebt, wäre ich jetzt nicht dort, wo ich heute bin und würde nicht das machen, was ich heute mache. Und ganz viel von dem, was ich heute Menschen weitergeben kann, kann ich ja nur aufgrund dem, was ich erlebt habe.
So ist es, ja. Und man sagt ja auch nicht, wer Umwege macht, lernt die Welt besser kennen oder so, ja. Also wir können das alles nur auf dem Hintergrund unserer beruflichen, privaten, was auch immer, Erfahrungen machen. Ne? Wie auch immer, ja. Liebe Bettina, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Das war eine sehr spannende Geschichte und ich denke, da kann man sich auch viel rausziehen. Ich möchte mich sehr gern bei unseren ZuhörerInnen bedanken, auch fürs Zuhören, fürs immer wieder Einschalten, fürs Dranbleiben und auch für Sterne jeder Art. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Also
danke,
dann,
Claudia.
Liebe Bettina. Tschüss, liebe Bettina.
Baba.